Liebe Geschwister, möchte euch im Namen Jesu Christi nochmal begrüßen, alle die, die ich vorher nicht begrüßt habe, und freue mich, euch heute diese Botschaft, die Kurt angekündigt hat, weiterzugeben. Vor einiger Zeit las ich einen Beitrag im IDEA von einem Mann namens Schilhan, ein Lutheraner, der sagte, es ist kein Geheimnis, wir sitzen auf einem Pulverfass. Kriegsangst, Putins Drohungen, wie sicher sind wir denn in Europa noch? Und sicher kann man noch mehr aufzählen, was Ängste verursacht. Kalter Krieg, Handelskrieg, Klimakrieg, Energiekrieg, Bevölkerungswachstum, Migration, Hungersnöte, Christenverfolgungen und Naturkatastrophen und eine weltweite Aufrüstung. Selbst in der Schweiz macht man sich Gedanken, die Armee wieder neu aufzurüsten. Sogar der Blick in die Bibel zeigt uns neben so manchen wunderbaren Verheißungen ja auch düstere Vorhersagen. Wie gehen wir als Christen mit der aktuellen Entwicklung in unserem Umfeld um? Jemand begrüßte mich einmal mit diesem Satz: Wenn du wüsstest, wie es mir geht, würdest du verstehen, dass bei mir keine Freude aufkommen kann. Ich bin total entmutigt. Ich habe resigniert. Die Miene, die er dabei zum Ausdruck brachte, drückte bereits ohne Worte diese Botschaft aus. Resignation, was ist das? Das Wort Resignation stammt ja aus dem Lateinischen. Wenn die römischen Krieger einen Sieg errungen hatten, wurde das eroberte Gebiet gekennzeichnet. Das Signum war ein Feldzeichen, das römische Legionen im Krieg mit sich führten und in die eroberte Erde rammten. Signum als Siegeszeichen. Von daher bedeutet Resignum, sprich Resignation, das Siegeszeichen wieder herauszuziehen, den Rückzug anzutreten und das vorher eroberte Territorium wieder preiszugeben. Wie kommt es zum Rückzug? Wie kommt es, dass man erobertes Territorium wieder freigibt? Es geschieht da, wo der Mut gesunken ist, wo Entmutigung, Verzagtheit Eingang in unser Denken, in unser Leben finden, da wird kapituliert. Zuerst wird resigniert und dann kapituliert. Entmutigung ist eine unheimliche Macht. Sie nimmt unseren Blick gefangen, engt unsere Perspektive ein und fixiert uns auf die Probleme. So las ich in einer Todesanzeige: In seiner Verzweiflung, den Anforderungen des Lebens nicht mehr gewachsen zu sein, hat unser lieber Sohn so sein Leben dem Schöpfer zurückgegeben. Ein Einzelfall? Leider nicht. Mutlosigkeit ist kein schöner Zustand. Und dennoch ist er Realität im Leben. Traurigkeit und Angst lassen sich nicht mit ein paar schönen Worten einfach wegwischen. Das alles hat mit der Unsicherheit unserer menschlichen Existenz zu tun. Es ist auch begründet in unserer sündigen Natur, und dass wir zurzeit eben noch nicht im Paradies leben, so sehr wir das auch wünschen. Für Christen ist die ganze Sache oft nochmal schwieriger, weil sie denken, Entmutigung darf es doch für Christen eigentlich nicht geben, für gute Christen. Das passt doch nicht in unser Selbstverständnis. Kennst du Zeiten der Entmutigung, wo deine Kraft vertrocknet ist und wo du Territorium preisgibst? Und ich bin froh, dass die Bibel, Gottes Wort, dieses Thema keineswegs verschweigt. Im Gegenteil, sie weiß von solchen Zeiten im Leben von großen und bekannten Glaubenspersonen zu berichten. könnte bei Abraham anfangen. Ihm und Sarah war ein Nachkomme verheißen, doch seine Frau war schon sehr alt. Und Abraham verlor phasenweise die Hoffnung auf den Nachkommen, den Gott ihm doch klar prophezeit hatte. Und er dachte, ich werde ja noch kinderlos sterben und Erbe wird mein Knecht Eliezer. Abraham, der Vater der Glaubenden, hat resigniert als Verzicht auf Gottes Verheißung. Oder denken wir an das Volk Israel, als sie vor dem Land der Verheißung standen und Kundschafter aussandten, ließen sie sich beeindrucken von der Kraft der Leute in jenem Land und den gewaltigen Mauern um ihre Städte. Das, was sie mit ihren Augen gesehen hatten, zählte mehr als das, was Gott ihnen zugesagt und verheißen hatte. Resignation im Blick auf das Sichtbare statt auf Gottes Verheißung. Und diese Art ihrer Entmutigung wurde übertragen auf andere, wie eine ansteckende Krankheit. Unsere Brüder haben unser Herz verzagt gemacht. 5. Mose 1, 28. Unsere Brüder, das hier ist wohl eine der meisten Ursachen der Entmutigung unter dem Volk Gottes. Negatives, entmutigendes Reden, anstatt Ermutigung und gegenseitiger Beistand. Fragen wir uns ehrlich, was löst das Reden anderer in mir aus? Und was löse ich mit meinem Reden aus? Bin ich Miesmacher oder bin ich Mutmacher? Glaubt mir, wir sind als Christen in der Phase der Endzeit, der letzten Phase der Endzeit, immer mehr aufeinander angewiesen. David durchlebte eine harte Zeit unter König Saul. In seinem Herzen war die Berufung und Verheißung von Gott zum Königtum. Ihm wurde die Zeit der Entbehrung, der Verfolgung durch Saul zu lange. Er suchte sein Heil in der Flucht zu den Philistern. Und er sagte sich selbst, nun werde ich eines Tages doch durch die Hand Sauls umkommen. Totale Entmutigung, aber sicher keine Lösung für David. Resignation durch Verzagtheit. Wir sehen das verzagte Herz eines großen Führers und Mannes nach dem Herzen Gottes. Die Folge: ein Jahr und 4 Monate Abstand zu Gottes Volk, vielleicht auch zum lebendigen Gott selbst. Elia als vermeintlich unerschütterlicher Gottesmann mit der gewaltigen Erfahrung von Gottes Eingreifen am Karmel in 1. Könige 18. 450 Baalspriester, die das Volk zum Götzendienst verführt hatten, wurden damals auf sein Zeugnis und seine Intervention hin vernichtet. Elia hat ein mächtiges Zeugnis für den lebendigen Gott abgelegt. Und Gott hatte sich für alle sichtbar zu ihm gestellt. Dieser mächtige Streiter Gottes klappt zusammen, als er die Morddrohung der Königin Isabel erfährt. Er kann nicht mehr und er will nicht mehr. Entmutigung kann auch unerwartet zuschlagen und lähmen. Es ist Resignation durch Bedrohung. Selbst großartig errungene Siege sind noch keine Versicherung gegen tiefste Mutlosigkeit. Es ist im Gegenteil symptomatisch, dass man gerade nach solchen Zeiten des Sieges sehr verletzbar ist. Elia konnte das nicht mehr einordnen, das war zu viel für ihn. Sehr oft, wenn eigene Wünsche und Vorstellungen nicht erfüllt werden, benutzt der Widersacher, der Teufel, das Gefühl der Enttäuschung, um unsere Seele abstürzen zu lassen. Ein Beispiel aus dem Buch Nehemia. Das Volk von Juda hätte eigentlich ein Fest machen können. Das Projekt Mauerbau ist trotz allen Widerständen, trotz Spott ihrer Feinde schon halb fertig. Eine stattliche Leistung unter diesen Umständen. Dahinter steckt ein großer Einsatz und das wäre Grund zum Feiern. Das Volk war engagiert mit Eifer, ganzem Herzen bei der Sache gewesen und jetzt? Auf halbem Wege verlieren sie den Mut und wollen aufgeben. Wie kann es dazu kommen? Der Feind hatte mobil gemacht und zog mit großer Macht ins Feld. Und die Einschüchterung hatte funktioniert. Die Kraft ließ nach und man sagte, es ist ja noch so viel Schutt da. Die Situation war ihnen über den Kopf gewachsen. So viel Arbeit und erst halb fertig. Resignation durch das Gefühl der Überforderung. Wenn das Gefühl der Überforderung hochkommt, das schaffen wir nie, und dann noch die drohende Offensive ihrer Feinde, dann ist das sehr entmutigend. Ohnmacht breitete sich aus angesichts der Aufgabe, die noch vor ihnen lag. Bei diesen Widerständen und der Bedrohung von außen lautete ihre Einschätzung, wir schaffen das nicht. Gehen wir ins Neue Testament. Paulus erlebte Verzweiflung in einer Situation, die auch er nicht mehr verkraftete. Wir waren mit unseren Kräften am Ende und hatten schon mit dem Leben abgeschlossen. Unser Vermögen über Vermögen am Leben verzweifeln. Das war noch mehr als Entmutigung, Ausweglosigkeit. Und damals kamen sie nur zu einem Ergebnis, das ist das Ende, der Tod. Das Einschätzen der eigenen Möglichkeiten kann in der Tat sehr entmutigend sein und löst Resignation aus. Das ist das Ende. Stimmte die eigene Einschätzung? War es das Ende? Es war es noch nicht. Paulus' Erfahrung. Aber Gott wollte, dass wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der sogar die Toten auferweckt. Ihr Lieben, wenn unsere Möglichkeiten am Ende sind, ist Gott noch lange nicht am Ende. Entmutigung ist nur vermeintlich eine Sackgasse. Dahinter beginnen Gottes Möglichkeiten. Ich bewundere Menschen, die offenbar nie entmutigt sind, die immer gut drauf sind. Ich kann das von mir nicht behaupten. Ich kenne auch Zeiten der Entmutigung. Wie gehst du damit um, mit Entmutigung? Ich kenne viele, die ein Problem damit haben, umzugehen. Ist hier jemand, der noch nie mit Entmutigung zu tun hatte, der noch nie die Hoffnung verloren hatte, der noch nie den Eindruck hatte, es gibt keinen Ausweg, der das Gefühl der Ohnmacht noch nicht kennen lernte? Zusammengefasst, die häufigsten Sachen für Entmutigung und Resignation: der falsche Umgang mit Erwartungen, Enttäuschung, körperliche Erschöpfung, die Defizitbrille, das halbe Glas Wasser, halb voll oder halb leer. Wenn ich nur das sehe, was noch fehlt, ist es ein Problem. Wenn die Wahrnehmung und Dankbarkeit für das, was Gott schon geschenkt hat, fehlt. Unruhige Gedanken, die Sorge ums Leben, um die noch unbekannte Zukunft, vernebeln unsere Sicht und nehmen unsere Gedanken gefangen. Wenn ich Gott keine Gelegenheit mehr gebe, zu mir zu reden, mit anderen Worten, wenn ich sein Wort vernachlässige, führt es unweigerlich irgendwann auch zur Entmutigung. Auf Menschen schauen statt auf Jesus, leben im Ungehorsam gegenüber Gott und seinem Wort führt zu Resignation und Entmutigung. Sünde verdunkelt unsere Seele. Und jetzt nach der Diagnose die Behandlung. Wie sollen wir mit Entmutigung umgehen? Zuerst einmal müssen wir uns klar sein, woher die Gedanken der Resignation kommen. Es sind Waffen des Teufels, die er immer wieder benutzt, mit denen er offenbar auch große Erfolge feiert. Aber wir sind oft entscheidend beteiligt, weil wir es durch unser fehlgeleitetes Denken und Verhalten erst möglich machen, dass Entmutigung Eingang findet in unser Leben. Wo immer wir als Christen kapitulieren, feiert der Teufel Erfolge. Nur die erneute Hinwendung zu dem, der das wahre Licht ist und unser Leben wieder erhellen will, befreit uns von Entmutigung und Verzagtheit. Was in solchen Zeiten wieder Boden unter die Füße gibt, ist zuallererst Gottes Wort. Wenn ich Gott Gelegenheit gebe, dass er wieder neu zu mir reden kann, dann geschieht Verschiedenes. Es ist keineswegs so, dass Gott mir dann immer sofort Trost zuspricht. Sehr oft legt er den Finger zuerst einmal auf mein Versagen, auf das, was in Ordnung zu bringen ist, auf Dinge, die nicht so gut waren. Und wenn ich das mache, Gott vielleicht auch bekannt habe, man sagt Buße tun, das wird heute nicht mehr so gerne gehört, führt es in die Befreiung zu neuem Mut und neuer Zuversicht. Und ihr Lieben, das ist ein Grundsatz, dass uns Jesus immer in die Befreiung führt, wenn wir mit vollem Herzen uns ihm ausliefern. Manchmal zeigt mir Gott neu, wer er ist. Und auch das ermutigt mich. Gottes Wort ist auch deshalb so wichtig, weil es meine Blickrichtung korrigiert. Gottes Wort zeigt mir, wer Jesus ist. Lasst uns aufsehen auf Jesus Christus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Hebräer 12, 2. Aufsehen. Das heißt auch, wegsehen von den Schwierigkeiten und Gefahren, weg von allem, worauf der Feind unser Augenmerk richtet, um uns einzuschüchtern. Unser Siegeszeichen ist das Kreuz, das als ein Feldzeichen in die Erde von Golgatha gerammt wurde. Jesus hat dort den Feind überwunden und den Sieg errungen. Dieser altböse Feind, wie ihn Luther nennt, hat kein Anrecht an den, der sein Leben Jesus Christus anvertraut hat. Und Menschen, die sich an den Auferstandenen halten, wissen, dass ihm alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Sie dürfen erleben, dass Gott seine Verheißungen ernst wahr macht. Für diesen Gott gab und gibt es keine Hindernisse, nur dass er ein anderes Zeitverständnis hat als wir und sich liebevoll um uns kümmert, wie damals beim resignierten Elia. Stehe auf und iss. Gott kümmert sich auch um unser Alleinsein. Gott kümmert sich um unsere Trauer. Die Psalmisten bezeugen es. Als viele unruhige Gedanken in mir waren, beglückten deine Tröstungen meine Seele. Psalm 94, 19. An dem Tag, da ich rief, antwortetest du mir. Du mehrtest in meiner Seele die Kraft. Psalm 138, 3. Das sind doch wunderbare Zusagen. Gott erneuert unsere Beziehung zu ihm, wenn wir uns mit ganzem Herzen ihm zuwenden. Gott will uns stärken durch seine Liebe, aber auch durch die der Geschwister, durch Bruderschaft, wie zum Beispiel bei David und Jonathan. Es ist enorm wichtig, dass du, egal ob du Bruder oder Schwester bist, eine Person deines Vertrauens hast, bei der du regelmäßig auch Rechenschaft ablegen kannst über dein Leben, mit der du beten kannst. Ich habe seit 24 Jahren so eine Person, einen lieben Freund. Und wir treffen uns alle 3 Wochen. Wir sind ganz offen zueinander und wir wissen, dass es unter uns bleibt. Aber es ist jedes Mal, gehe ich voller Dankbarkeit aus so einer Zeit, wenn wir zusammen füreinander eingestanden sind im Gebet. Ihr Lieben, das ist ganz wichtig. Es geht doch nicht als Solo-Christ, haben wir früher gesungen. Gott erneuert auch unsere von ihm geschenkte Schauvision, wie es damals beim Volk tat, als sie die Mauer Jerusalems aufbauten. Die Mauer wurde weitergebaut, der Schutt wurde weggeräumt. Gott geht den Weg wie bei Paulus mit uns weiter und vermag uns zu erretten aus für uns unmöglich scheinenden Situationen. Damals ermutigte er seinen jungen Freund und Mitstreiter für das Evangelium, der auch Zeiten der Verzagtheit und Entmutigung erlebte, mit dieser Aussage: Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Gott hat dir nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben. Lass das in dich hineinkommen, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Eine Ermutigung für Timotheus, seinem Kind im Glauben, der in der Gefahr stand, sich von Furcht einschränken, gefangen nehmen zu lassen. Und das kann ja auch sehr einschnürend sein. Man verliert den Blick für die Realitäten. Und manchmal macht es krank. Was ist die häufigste Ermahnung im Wort Gottes? Drei Worte. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Gott will uns vom Geist der Furcht befreien. Er will uns eine tiefe Geborgenheit schenken, wenn wir uns ihm mit unserem Leben vorbehaltlos anvertrauen. Diese mutmachenden Wahrheiten betreffen dich und mich. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Jesaja 43. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Schau nicht ängstlich umher, denn ich bin dein Gott. Jesaja 41. Jesus sagt in Johannes 14, 27, als er die Jünger über seine Zukunft informierte: Euer Herz erschrecke nicht. Und sei nicht verzagt, sei nicht furchtsam. Das heißt, gebt nicht der Resignation oder Mutlosigkeit Raum. Es gibt begründete Hoffnung und Zuversicht im Blick auf Jesus Christus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und es gibt eine Quelle unerschöpflicher Kraft in ihm, einen Glauben, der überwindet, und eine Liebe, die nie aufhört. Es gibt eine chinesische Weisheit, die sagt: Wende dein Gesicht der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter dich. Und selbst in jenem Tal, von dem David im bekannten 23. Psalm schreibt, im Tal des Todesschattens, handelt es sich ja nur um Schatten. Wo Schatten ist, da ist bekanntlich auch Licht. Micha, der Prophet, sagt: Ich will nach dem Herrn ausschauen, will warten auf den Gott meines Heils. Mein Gott wird mich erhören. Ich aber, die Wende seiner Perspektive. Und dann folgt die Vertrauenserklärung eines Menschen, der in einer hoffnungslosen Lage ist, will ausschauen nach dem Gott des Heils. Ein Willensakt. Für Micha und für uns das Ausschauen nach Gott, nach vorne: Mein Gott wird mich erhören. Eine klare Glaubenserwartung. In der Bibel ist immer wieder vom Warten auf Gott die Rede. Wir werden so leicht ungeduldig, wenn Gott uns warten lässt. Geht mir auch so. Viel Entmutigung in unserem Leben rührt von deiner Ungeduld. Wir dürfen nicht so tun, als ob Gott meinen Problemen nicht gewachsen wäre. Verzagtheit und Entmutigung kann auch oft mit Misstrauen gegenüber Gottes Verheißungen zu tun haben. Die Wurzeln sind im Unglauben. Ohne Gott, ohne Glauben und Vertrauen hätten wir im Leben immer mal wieder Grund zu resignieren. Aber als Christen leben wir anders. Wir geben das, was Jesus für uns am Kreuz errungen hat, nicht mehr preis. Wie es jemand ausdrückte: Wir nehmen die Unterschrift, die wir ihm mit der Übergabe unseres Lebens gegeben haben, nicht zurück. Deswegen gibt es für Christen keinen Grund zur Resignation. Alles ist möglich durch Christus, der uns die Kraft gibt, die wir brauchen. Nicht im Vorrat für die nächsten 20 Jahre, aber jeden Tag so viel, wie du brauchst. Gott ist für uns, Römer 8, 31. Wer sollte denn wider uns sein? Es lohnt sich, diese wunderbare Passage in Römer 8 zu lesen. Nichts ist in der Lage, uns von Gottes Liebe zu trennen. Auf sein Wort ist Verlass. Hebräer 4,12, seine Worte werden nicht vergehen. Sein Wort schenkt Trost und Brot, die rechte Speise, dass wir wieder mögen. Jesus ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Er will bei uns und bei dir persönlich sein, alle Tage. Wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht, haben wir ja früher oft gesungen in diesem schönen Lied. Jesus versteht uns und er verwendet sich für uns. Hebräer 4,16, wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Was für ein Vorrecht als Kinder Gottes. Wir haben den Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit bekommen. Der Geist der Kraft wirkt nicht ohne das Wort. Und das Wort können wir ohne den Heiligen Geist nicht erfassen. Das heißt, wenn der Geist der Kraft für mich erfahrbar werden soll, muss ich zuerst das Wort der Bibel in mein Leben hineinnehmen, als meine Nahrung, als meine Basis, mein Fundament. Daniel durchlebte auch eine große Phase der Kraftlosigkeit und er sagt, alle Kraft ist mir genommen, der Atem stockt mir, alle Kraft verlässt mich. Und einige Verse weiter, als er mit mir redete, wurde ich stark und sagte, mein Herr möge reden, denn du hast mich gestärkt. Als er mit mir redete, man könnte auch sagen, als Gottes Wort mich neu ansprach. In dieser geistgewirkten Kraft kann ich im Namen Jesu alle Anfechtungen des Bösen von mir weisen. Die Kraft gibt mir den Sieg über die Werke der Finsternis. Aber es ist grundlegend wichtig zu beachten, die eigene Schwachheit, die ich vor Gott fühle und mir eingestehe, ist nach Paulus überhaupt Voraussetzung dafür, dass die Kraft Christi bei mir wohnen kann. Der Heilige Geist kann einen von Natur aus ängstlichen Menschen mit einer Kraft und Vollmacht ausrüsten, die erstaunlich ist, für die es keine natürliche Erklärung gibt. Den Geist der Kraft und den Geist der Liebe hat er uns gegeben. Er möchte die Wesensart, die Liebe Jesu in dir gestalten. Seine Liebe, die uns befähigt zur Nächstenliebe, weil sie eben nicht das ihre sucht, sondern das des anderen. Ich kann sie vermehren, indem ich sie verschenke. Der Geist der Liebe hilft, mit Niedergeschlagenen mitzufühlen, aufzurichten, Verwundete zu verbinden, auf falschen Wegen Geratene zurechtzubringen. Johannes schreibt, das ist das Erkennungsmerkmal der Liebe Gottes, nicht irgendetwas Großes, Absonderliches, sondern schlicht, einfach, klar, dass wir seine Gebote halten. Das bedeutet, dass ich die Wertmaßstäbe meines Lebens und Handels an seinem Wort orientieren. Allein aus Liebe zu dem, der mich mit göttlicher Liebe liebt. Sodass sich unser Leben zu einem gelebten Zeugnis für die Liebe Gottes wird. Güte und Freundlichkeit unseren Nächsten gegenüber angewendet, treten mehr als Verteidigung von Wahrheiten, mit denen Menschen oft überfordert sind. Was aber natürlich nicht heißt, dass wir die Wahrheit nicht verteidigen, aber sehr oft macht der Ton die Musik. Den Geist der Kraft, der Liebe und als drittes den Geist der Besonnenheit. Das war für Timotheus wichtig. Ausleger weisen darauf hin, dass dieser Hinweis besonders für junge Menschen gelten soll, weil auch Titus diesen Hinweis mehrmals bekommen hat. Desgleichen ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen sind. Ich bin mir aber sicher, dass es uns alle betrifft. auch uns Senioren. Mein Naturell, meine Wünsche, mein Wille werden immer wieder danach trachten, eigenmächtig zu handeln und oft vorschnell. Besonnenheit aber heißt zunächst einmal Gott abgeben und warten können. Viele haben Probleme damit. Kannst du warten? Ein besonnener Mensch steht unter der Kontrolle des Heiligen Geistes. Er weiß, wenn die Zeit des Handelns ist und wann Zeit der Gemeinschaft des Ruhens in Jesus ist, wenn Warten notwendig ist. Dieser Geist der Besonnenheit gibt uns das Maß für das, was zu tun und zu lassen ist. Dann unternehmen wir keine unüberlegten Schnellschüsse aus dem Handgelenk. Deshalb fache deine Gnadengabe an, lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Gib nicht der Resignation und Mutlosigkeit Raum. Gott hat dich ausgestattet mit dem Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Deshalb sagt dir sein Wort heute, sei stark und mutig. Ich bin derselbe Herr, gestern, heute und morgen. Sollte mir etwas unmöglich sein. Glaubst du das? Dann breche wieder neu auf im Glauben, weil er uns, dich und mich berufen hat, seine Gemeinde zu bauen. Wobei uns bewusst ist, in was für einer entscheidenden Zeit wir leben. Unsere Rettung ist noch viel näher. Die Nacht ist bald zu Ende und der neue Tag bricht an. Und wir haben Anlass, unsere Häupter zu erheben und machen uns bereit, denn Jesus kommt bald. Wir haben als Christen wunderbare Zukunftsaussichten. Jesus selbst ist bei uns bis ans Ende der Welt. Glaubst du das? Genau das hat er uns verheißen. Dafür möchte ich danken. Herr Jesus, deine Treue ist grenzenlos, die du uns schenkst, denen, die du erkauft hast, mit einem so teuren Preis am Kreuz von Golgatha. Versöhnung mit Gott, dem Vater, hat stattgefunden. Wir danken dir und du hast uns keineswegs allein gelassen in dieser Welt, sondern du hast gesagt, ich bin bei euch alle Tage. Wir hoffen und trauen auf dich und wir brauchen dich jede Minute unseres Hierseins. Aber wir schauen auch auf, wir erwarten dein Wiederkommen und wir wollen uns bereit machen im Wissen, du kommst bald. Und die Zeit noch ausnützen, die du uns noch lässt, um dein Reich, deine Gemeinde zu bauen und Menschen mit der guten Botschaft zu erreichen, dass sie umkehren zu dir. Gib uns Gnade und Mut dazu. Amen.